Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Diejenigen, die jetzt damit gerechnet haben, dass ich Fortsetzung machen würde in der Offenbarung des Johannes, wir befinden uns zurzeit in den Sendschreiben, muss ich vertrösten auf den kommenden Sonntag, so Gott will. Wir machen heute einen Abstecher hinein in das erste Königebuch, Kapitel 19. Es geht um Elia und ich lese uns die Verse 4 und 5a. 4 und 5a. 1. Könige, Kapitel 19, 4 und 5a. Er aber ging hin in die Wüste eine Tagesreise weit und kam und setzte sich unter einen Wacholder und wünschte sich zu sterben und sprach, es ist genug. So nimm nun her meine Seele. Ich bin nicht besser als meine Väter. Und er legte sich hin und schlief unter dem Wacholder. Elia unter dem Wacholderstrauch oder unter dem Ginsterstrauch, das ist ein Bild, das den meisten unter uns bekannt ist. Was ist los mit Elia? Warum ist er hier völlig am Ende, sodass er nicht mehr leben will? Wir wollen uns dieses Bild heute Morgen einmal von verschiedenen Seiten anschauen und vielleicht gelingt es uns, uns Klarheit über den Zustand Elias zu verschaffen. Zunächst einmal geht es um die ganz natürlich menschliche Seite dieses Bildes. Jakobus sagt, Elia war ein Mensch wie wir. Und das beziehen wir zunächst einmal auf seine Sündhaftigkeit. Elia war kein perfekter Mann. Er war ein Gottesmann. Aber er lebte ganz allein von der Gnade Gottes, von nichts anderem. Er war ein Sünder, wie wir auch. Aber diese Aussage, Elia war ein Mensch wie wir, bezieht sich auch auf seine irdisch-menschliche Existenz in seiner körperlichen Schwachheit. Elia war kein Übermensch und er musste den körperlich und psychischen Belastungen, die hinter ihm lagen, Rechnung tragen. Genauso ist es ja später bei unserem Herrn Jesus Christus gewesen. Er war wahrer Mensch, wahrer Gott, aber eben auch wahrer Mensch. Und als wahrer Mensch war er müde, hatte er Hunger, hatte er menschliche Bedürfnisse, wie wir auch. Und so auch hier bei Elia. Die spätere Behandlung durch den Engel Gottes, er durfte essen, er durfte trinken, er durfte sich endlich einmal ausschlafen nach all den Strapazen, die er hinter sich hatte. Die spätere Behandlung durch den Engel Gottes bestätigt, dass es sich bei Elia in seiner Niedergeschlagenheit nicht nur um ein geistliches Problem handelte, sondern eben auch um ein körperliches, um ein psychisches Problem. Bedenken wir einmal, was hinter ihm lag. Wir denken an diese enorme Belastung, an diesen enormen Stress, den er zu bewältigen hatte auf dem Berg Karmel. Als es um die Frage ging, wer ist denn nun der wahre, der lebendige Gott? Ist es der Gott Israels oder ist es Baal? Der Gott der Heiden oder einer der heidnischen Götter. Das Volk Israel musste hier an dieser Stelle eine klare Entscheidung fällen, entweder für die eine oder aber für die andere Seite. Wie lange hinket ihr auf beiden Seiten? Das ist das, was Elia dem Volk Israel damals zu sagen hatte. Diese Frage legte er ihnen vor. Wer nun ist euer Gott, der Gott Israels oder Baal? Und dann kam es zu dieser Entscheidung auf dem Berg Karmel, als Gott ein Wunder tat und Feuer vom Himmel fiel und das Opfer entzündete, das Elia bereitet hatte. Und es war klar, wer der wahre Gott, der lebendige Gott war, der Gott Israels. Das alles war mit enormen psychischen Belastungen, auch körperlichen Belastungen für Elia verbunden. Welch eine Anspannung. Wird Gott jetzt antworten auf mein Gebet? Wird er sich offenbaren als der allmächtige Gott? Als der wahre Gott? Und dann denken wir daran, dass er vor dem Wagen des Königs Ahab herlief. Und das war eine arge Strapaze, die er zu bewältigen hatte, eine körperliche Strapaze. Auch wenn es hier heißt, in Kapitel 18 am Ende, und die Hand des Herrn kam über Elia, und er gürtete seine Lenden und lief vor Ahab hin, bis er kam nach Jezreel. Es war also die Kraft Gottes, die ihn dazu befähigte. Und da möchte jemand sagen, wenn das so war, dass Elia hier in der Kraft Gottes diese Dinge erledigte, wieso war er dann körperlich und psychisch so am Ende? Und das ist sicherlich eine Frage, die immer wieder auch bewegt worden ist in der Gemeinde Jesu, da wo die Kraft Gottes offenbar ist. Da geschehen doch diese übernatürlichen Dinge, ohne dass der Mensch von seiner rein irdisch-natürlichen Seite her allzu sehr in Anspruch genommen würde. Aber wir sehen gerade auch dann später, der Apostel Paulus spricht viel davon im 2. Korintherbrief, dass beides offensichtlich zusammengehört. Auf der einen Seite die Kraft Gottes, die sich manifestiert im Leben eines Menschen, und auf der anderen Seite seine körperliche und psychische Beanspruchung. Das eine schließt das andere nicht aus. Wir haben eben in der Nachfolge Jesu auch mit derartigen Verschleißerscheinungen zu tun. Paulus sagt im 2. Korintherbrief, wenn auch unser äußerer Mensch verfällt, so wird auch der innere von Tag zu Tag erneuert. Das heißt also, Gott gibt uns durch seinen Heiligen Geist immer wieder innere Kraft, geistliche Kraft, den Weg der Nachfolge Jesu weitergehen zu können. Aber das schließt eben nicht aus, dass der äußere Mensch, und damit ist unsere körperliche Verfassung gemeint, auch unsere psychische, unsere nervliche Verfassung, dass der äußere Mensch verfällt. Beides gehört offensichtlich zusammen. Dieser Verfall des äußeren Menschen, wie Paulus ihn nennt, unseres Leibes, unserer Psyche, unserer Seele, dieser Verfall kann sich manchmal, je nach der Länge der Überbeanspruchung, wir nennen das ja heute Stress, in Zusammenbrüchen äußern. Man spricht von einem sogenannten Burnout. Da läuft also nichts mehr bei einem Menschen. Da ist er total blockiert in seinem Kopf und auch körperlich spielt sich bei ihm nicht mehr viel ab. Da ist ein Mensch mit seiner Kraft am Ende, völlig am Ende. Und da stolpert er manchmal nur noch so vor sich hin. Er ist vielleicht auch im Augenblick geistlich, nicht so aufnahmefähig. Und wenn jemand jahrelang über die körperlichen und nervlichen Verhältnisse lebt, ist der Zusammenbruch vorprogrammiert. Das ist also die rein menschlich-natürliche Seite, die wir hier bei Elia berücksichtigen müssen. Er hatte nicht nur ein geistliches Problem, sondern er hatte ein rein körperliches, psychisches Problem. Das beste Mittel ist, dass ein Mensch sich in solchen Zeiten einmal zur Ruhe begibt. Und das lesen wir hier bei Elia. Der Herr sorgt in wunderbarer Weise für ihn. Der Herr ist kein Treiber, sondern der Herr sorgt für seine Kinder und gibt ihnen das, was sie im Augenblick nötig haben. Und siehe, ein Engel rührte ihn an und sprach zu ihm, steh auf und iss. Und er sah sich um und siehe, zu seinen Häupten lag ein geröstetes Brot und ein Krug mit Wasser. Und als er gegessen und getrunken hatte, legte er sich wieder schlafen. Und der Engel des Herrn kam zum zweiten Mal wieder und rührte ihn an und sprach, steh auf und iss, denn du hast einen weiten Weg vor dir. Erst später redet Gott mit Elia über sein geistliches Problem. Elia hatte auch ein geistliches Problem, das werden wir gleich noch sehen. Aber zunächst einmal kümmert Gott sich um seine rein menschlich-natürliche Existenz. Er bekommt zu essen, er bekommt zu trinken, er darf schlafen, er darf sich ausruhen, um ganz neu zu Kräften zu kommen. Ich weiß nicht, wer unter uns solch einen Zusammenbruch schon einmal erlebt hat. Von einem weiß ich es. Ich weiß nicht, wer unter uns noch dazugehört. Und solche wissen, dass auch ein geistlicher Zuspruch in solchen Zeiten manchmal nicht greift. Dass man ihm wohl ein Bibelwort zusprechen kann. Dass man ihn trösten möchte mit einem Wort Gottes, aber dass das irgendwie bei ihm im Augenblick keinen Eingang findet. Das hat eben etwas damit zu tun, dass der Mensch körperlich, nervlich, psychisch völlig am Ende ist. Was er braucht, ist einfach Ruhe und Erholung. Pflicht und einfach. Und so war es bei Elia. Er kann nicht mehr nach den Strapazen, die hinter ihm liegen. Er ist völlig am Ende. Das ist also die eine Seite, die rein natürlich menschliche Seite seines Elends. Aber sein Elend, seine Not, seine Schwachheit, sein am Ende sein, hat er auch noch eine andere Seite. Und das ist die geistliche Seite. Martin Lloyd-Jones, ein bekannter Verkündiger aus dem vergangenen Jahrhundert, hat einmal einige Predigten gehalten über geistliche Depressionen. Also Niedergeschlagenheit, die ihre Wurzeln hat in geistlichen Problemen. Es gibt ein schönes Buch darüber, darin sind diese Predigten, diese Ansprachen zusammengefasst. Sie haben mir neulich noch einen guten Dienst erwiesen. Jedem wärmstens zu empfehlen. Also geistliche Depressionen, die gibt es eben auch und die hatte Elia hier an dieser Stelle auch. Deshalb lag er unter dem Ginsterstrauch, nicht nur körperlich, nervlich, seelisch am Ende, sondern auch geistlich am Ende. Und manchmal vermischt sich beides miteinander. Da hat das eine Auswirkungen auf das andere. Die körperliche, schlechte körperliche Verfassung hat Auswirkungen auf die geistliche Verfassung und die geistliche Verfassung kann wiederum Auswirkungen haben auf, negative Auswirkungen, auf die körperliche, auf die nervliche Verfassung. Elia war auch geistlich müde geworden. Er war einfach entmutigt. Er war verzagt. Wir sind in unserem Glaubensleben immer wieder zwei besonderen Gefahren ausgesetzt, in diesem Zusammenhang. Zwei besonderen Gefahren. Einmal der Gefahr des Hochmuts und zum anderen der Gefahr der Resignation, der Verzagtheit, der Mutlosigkeit. Es hätte ja auch sein können, dass nach diesem herrlichen Sieg, den Elia durch Gottes Gnade dort auf dem Berg Karmel errungen hatte, dass er sich erhoben hätte in seinem Herzen und gedacht hätte, was bin ich doch für ein großartiger Mann Gottes, was bin ich doch für ein großartiger Prophet. Das ist die eine Gefahr, die immer wieder auf uns lauert, dass wir uns auf die Schulter klopfen, wenn irgendetwas gelungen ist, wenn wir irgendeinen Segen Gottes empfangen haben und buchen dann diesen Segen auf unser eigenes Konto. Das ist die Gefahr des Hochmuts. Und es gibt keinen schlimmeren Hochmut als den geistlichen Hochmut, wo man sich selbst bespiegelt und groß von sich selbst denkt, groß von seiner eigenen Frömmigkeit und von dem, was man leistet im Reiche Gottes. Eine große Gefahr, der viele, besonders vollamtliche Reichsgottesarbeiter in der Vergangenheit erlegen sind. Die Gefahr des Hochmutes, die Gefahr des Stolzes, der Überheblichkeit. Und dann gibt es eben diese andere Gefahr, der Elia hier erlegen ist. Und das ist die Gefahr der Mutlosigkeit und der Resignation. Und wenn es dem Satan nicht gelingt, einen Menschen beim Hochmut zu packen, der alte Adam ist von Natur aus hochmütig, wenn es dem Satan nicht gelingt, ihn dort zu packen, dann kommt er von der anderen Seite und macht den Menschen verzagt. Und hier geht es um eine schmale Gratwanderung in unserem Glaubensleben, dass wir weder zur Linken noch zur Rechten der Gefahr erliegen. Elia hatte Großes erlebt und nun setzt der Teufel zum Gegenschlag an. Ich lese einmal die Verse 2 und 3. Da sandte Isebel, das war die Frau Ahabs, eine gottlose Königin, einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen, die Götter sollen mir dies und das tun, wenn ich nicht morgen um diese Zeit dir tue, wie du diesen getan hast. Da fürchtete er sich, machte sich auf und lief um sein Leben und kam nach Beersheba in Juda und ließ seinen Diener dort. Dieser gerade noch so starke Elia flieht nun vor einer Frau, vor Isebel, der gottlosen Königin. Er hat das nicht verkraftet, dass es hier im Volk Israel nicht zu einem geistlichen Durchbruch gekommen ist, nicht zu einer Reformbewegung. Es fing ja alles sehr gut an und Gott hatte sich in wunderbarer Weise bezeugt, seiner Kraft und Herrlichkeit. Und nun war Elia davon ausgegangen, dass es doch zu einer geistlichen Wende im Volk Israel kommen würde. Und da sah er sich nun bitter enttäuscht. Und es gab eine einzige Person, die dieser Reformbewegung in Israel nun entgegenstand. Und das war Isebel. Eine einzige Person. Welch einen gottlosen Einfluss kann eine einzige Person ausüben? In einem Staat, in einem Land, in einer Stadt, vielleicht auch in einer Gemeinde. Sollte nicht so sein, aber auch das ist möglich, dass eine einzelne Person einen sehr unguten Einfluss ausübt auf eine ganze Gemeinde. Hier war es eben so, dass Elia sich in seiner Hoffnung enttäuscht sah, es käme zu einer großen geistlichen Reformbewegung in Israel. Nun hat er mit einem Mal offensichtlich all das Gute vergessen und das Herrliche, was Gott bisher getan hatte. Und hier sehen wir, dass diese geistliche Depression, die Elia hatte, besonders gekennzeichnet ist von drei Gesichtspunkten. Es geht grundsätzlich um seine Verzagtheit, um seine Mutlosigkeit. Aber zunächst einmal um den Blick zurück, der ihm offenbar verwehrt war. All das Große, das Gott bisher getan hatte, existierte plötzlich für ihn nicht mehr. Und das ist ein großes Problem, das auch wir immer wieder haben. Kommen wir in Not hinein, es geht nicht weiter in unserem Leben. Wir haben Probleme, es gibt Hindernisse, die als unüberwindlich vor uns stehen. Und dann vergessen wir plötzlich all das Große, was Gott in der Vergangenheit schon getan hat. All die Segnungen, die er uns geschenkt hat, all die Überwinderkraft, dass er so oftmals hindurchgeführt hat durch die dunklen Täler, von denen David spricht im Psalm 23. Die dunklen Todestäler, so nennt er das, Tal des Todesschattens. Wie wunderbar hat Gott sich immer wieder bezeugt. Wie viel Vergebung hat er uns geschenkt. Immer wieder hat er uns aufgerichtet, neue Kraft gegeben, dass wir unseren Weg weitergehen konnten. Und das haben wir dann plötzlich alles vergessen, als hätte das niemals existiert. Wir sehen nur die augenblickliche Not. Das ist also dieser eine Aspekt der Verzagtheit. Sie hindert uns daran, zurückzuschauen, und zwar in einem positiven Sinne, zurückzuschauen und an all die großen Taten Gottes zu denken, die wir in der Vergangenheit erleben durften. Besonders hindert sie uns daran, nach Golgatha zu schauen. Da, wo unser Herr Jesus Christus die größte Tat für uns vollbracht hat, als er am Kreuz sein Blut für uns vergossen hat und uns mit dem Vater im Himmel versöhnt hat. Als er unser ganzes gottloses Wesen mit hineingenommen hat in seinen Tod. Das Größte, was es überhaupt gibt, hat Gott in seinem Sohn für uns getan. Und das vergessen wir dann plötzlich. Die großen Taten Gottes in Christus Jesus. Und wir lesen das gerade auch in den Psalmen, dass die Psalmisten immer wieder mal rückwärts schauten und darüber nachdachten, was Gott bisher getan hat. Das sollten wir tun und sollten uns nicht von der Verzagtheit niederdrücken lassen. Sollten uns nicht mutlos machen lassen von der augenblicklichen, schwierigen Situation, in der wir uns befinden. Der andere Aspekt ist der der Gegenwart. Da vergisst man offenbar, dass wir einen lebendigen Gott haben, und zwar in diesem Augenblick, dem alles möglich ist, dem nichts unmöglich ist. Da schauen wir vielmehr auf die Schwierigkeiten, wie Elia das hier auch tat, als auf die Gegenwart des lebendigen Gottes. Der Gott, der in der Vergangenheit so wunderbar gewirkt hat, ist auch heute derselbe. Ist ein lebendiger Gott, ein allmächtiger Gott. Der uns damals geführt und geleitet und durchgebracht hat, der will es auch jetzt tun. Jesus Christus, gestern, heute und derselbe auch in Ewigkeit. Elia machte den Fehler, dass er mit seiner Not alleine blieb, statt sein ganzes Herz vor Gott auszuschütten. Das war sein großes Problem, und mit der Kraft und mit der Herrlichkeit und Macht Gottes zu rechnen. Von Martin Luther weiß man, dass er manches Mal dunkle Täler in seinem Gemütsleben erlebt hat, in denen er die Sache des Evangeliums für fast verloren hielt. Und wir kennen vielleicht die Geschichte, die uns erzählt wird, als er einmal nach Hause kam, empfing seine Frau Käthe ihn, ganz in Schwarz gekleidet, als wäre sie in Trauer. Was ist passiert, fragt Luther sie besorgt. Etwas sehr Trauriges, antwortete sie. Was denn, fragte er. Nun, meinte sie, denk dir nur, der liebe Herrgott ist gestorben. Darum bin ich so traurig. Und da wusste Luther Bescheid, ja. Gott ist doch nicht tot. Wir haben es zu tun mit einem lebendigen Gott. Mit einem Gott, der gegenwärtig ist und handelt in diesem Augenblick, auch wenn wir es im Augenblick vielleicht nicht sehen, nicht vor Augen haben. Aber der Glaube erfasst es. Erfasst die Gegenwart Gottes in seinem Wort. Und der dritte Aspekt in diesem Zusammenhang bezieht sich auf die Zukunft. Verzagtheit hat es zu tun mit der Vergangenheit, man denkt nicht mehr an vergangene Segnungen. Verzagtheit, Mutlosigkeit hat es zu tun mit der Gegenwart. Verzagtheit hat es aber auch zu tun mit der Zukunft. Da geht es um ein Misstrauen hinsichtlich der zukünftigen Führungen und Pläne Gottes für uns. Die Zukunft liegt trostlos vor uns. So ist es bei Elia gewesen. Trostlos sah die Zukunft für ihn aus. Er erwartete nichts mehr. Er sagte, es ist genug. So nimm nun her meine Seele, ich bin nicht besser als meine Väter. Es ist genug, es reicht mir, endlich, es reicht mir, ich kann nicht mehr, ich bin am Ende. Schluss aus. Es mag sein, dass wir uns mit der gegenwärtigen Entwicklung abzufinden haben, aber das bedeutet nicht, dass Gott nicht weiterhin am Werk ist. Und dass Gott jetzt vielleicht andere Pläne hat mit Elia. Das, was er sich so vorgestellt hatte, geschah nicht. Es kam nicht zu dieser durchgreifenden Reformbewegung im Volke Gottes. Aber Gott hatte andere Pläne. Und nicht immer sind es die großen Dinge, die Gott tut, sondern Gott wirkt im Stillen. Gott wirkt oft so unscheinbar, dass wir es im Augenblick vielleicht gar nicht wahrnehmen. Es gibt im Propheten Jesaja ein schönes Wort, das lautet, dass wir die stillen Wasser Siloas nicht verachten sollten. Das heißt, das stille Wirken Gottes, am Herzen einer einzelnen Seele vielleicht. Es ist vielleicht nur ein einziger. Als der Apostel Paulus von Kleinasien nach Europa kam, nach Philippi, da war es nur eine einzige Frau zunächst, von der es heißt, der tat der Herr das Herz auf, dass sie Acht hatte auf das, was Paulus redete. Das war Lydia, die zum lebendigen Glauben an Christus kam. Nur eine einzige Frau. Gottes Wege, so haben wir vorhin gehört, Gottes Wege sind anders als unsere. Und Elia musste hier umdenken lernen. Wenn die Zukunft dunkel vor uns liegt, und sie liegt dunkel vor uns, der Abfall von Gott macht sich in unserem Volk immer mehr breit und bemerkbar, dann dürfen wir doch auf den lebendigen Gott hoffen, der ein Ziel hat, der einen Heilsplan hat und der mit seinem Ziel auch, der auch zu seinem Ziel kommt, mit Sicherheit. Und auch mit dir und mit mir ganz persönlich. Wir dürfen wissen, dass Gott auch in Zukunft sein Reich bauen wird. Eine gläubige Frau klagte einmal einem Seelsorger ihre Not. Ihre Verhältnisse waren ganz verworren. Sie sah keinen Ausweg und die Zukunft lag dunkel vor ihr. Sie ließ sich nicht trösten. Kennst du das auch? So manchmal untröstlich bist. Da sagte der Seelsorger zu ihr, das viele Reden hat keinen Zweck. Wir wollen darüber beten. Bitte sprechen Sie mir einmal nach. Lieber Herr Jesus, ich danke dir, dass du mich in der Vergangenheit so treu geführt hast. Ich würde dir gern auch meine Zukunft anvertrauen, aber leider sind meine Schwierigkeiten zu groß. Denen bist du leider nicht gewachsen. Ich wollte, Herr Jesus, du wärest es. Aber dies ist ein so hoffnungsloser und verzweifelter Fall, dass deine Gnade nicht damit fertig werden kann. Das sollte sie nun nachbeten. Doch die Frau schwieg. Im Laufe des Gespräches erkannte sie dann, was ihre Verzagtheit eigentlich im Klartext bedeutete, wie sie ihren Herrn dadurch verunehrte. Mutlosigkeit, Resignation im Blick auf die Zukunft verunehrt unseren Herrn, ist nichts anderes als Unglaube und verengt unseren Blick. Ich weiß nicht, wer unter uns an der Krankheit des grünen Stars leidet. Eine Person kenne ich, weiß nicht, wer da noch unter uns ist. Da geht es um eine Verengung des Gesichts. Feldes. Dadurch, dass Sehzellen absterben, wird das Gesichtsfeld enger. Und das hat seine Ursache in dem Augeninnendruck, der zu hoch ist. Also es geht um einen Überdruck des Augeninnendruckes. Und solch einen Überdruck kann es auch bei uns geben, in geistlicher Weise. Und dann verengt sich unser Blick und dann sehen wir die Dinge nicht mehr klar, dann wird unser Auge dunkel. Und was wir dann brauchen, ist eben eine Entlastung dieses Überdruckes. Es ist wichtig, dass wir dann zum Herrn Jesus gehen mit unserer Not und ihm unser Herz ausschütten und unsere ganze Last vor ihm ausbreiten, unsere Ängste, unsere Nöte, unsere Probleme, unsere sündige Natur, alles ihm bringen und ihm vertrauen, dass er alles wunderbar hinausführen wird. Ich komme langsam zum Schluss, aber das Letzte ist mir noch sehr, sehr wichtig, so dass ich noch um ein wenig Konzentration und ein wenig Aufmerksamkeit bitten darf. Es gibt noch einen tieferen geistlichen Sachverhalt, den wir hier in diesem Geschehen zu berücksichtigen haben. Also zunächst einmal war es seine körperlich-nervliche, psychische Verfassung, durch die Elia hier so am Ende war, dann war es ein geistliches Problem im Blick auf seine Mutlosigkeit, seine Verzagtheit. Es gibt noch einen tieferen Grund. Elia ist ein Prophet des alten Bundes gewesen. Er kam vom Gesetz her, vom Gesetzesbund. Wir sehen ihn später zusammen mit Mose und dem Herrn Jesus auf dem Berg der Verklärung als Vertreter des alten Bundes, des Gesetzesbundes. Und das wissen wir aus dem Wort Gottes, dass das Gesetz, dass dieser Gesetzesbund letztlich nicht zur Vollendung bringen konnte. Das ist nur unter der Gnade unseres Herrn Jesus Christus möglich. So sagt Paulus im Römerbrief Kapitel 8, was dem Gesetz unmöglich war, das Gesetz das fordert, aber es gibt nicht, es gibt keine Kraft zum Vollbringen. Was dem Gesetz unmöglich war, das tat Gott. Er sandte seinen Sohn und verdammte die Sünde im Fleisch. Das tat Gott in Christus. Das ist Evangelium. Evangelium ist nie das, was wir tun, was wir zu tun vermögen, sondern Evangelium ist immer das, was Gott in Christus getan hat. Das wollen wir uns merken. Es geht immer um die Gnade Gottes in Christus Jesus. Wenn es um den Kern des Evangeliums geht. Das Gesetz scheiterte nicht an seiner eigenen Unvollkommenheit. Das Gesetz ist an sich gut. Paulus sagt, es ist geistlich. Es ist gut. Es ist ja von Gott. Aber es scheitert an unserer Sündhaftigkeit, an unserer Unvollkommenheit, an der Sündhaftigkeit des menschlichen Herzens. Und so hat Otto Stockmeier, ein bekannter Verkündiger des Evangeliums aus dem letzten Jahrhundert, einmal Folgendes gesagt. So sehen wir heute noch viele Seelen sich zerarbeiten, im Gott gehorchen und Gott Genüge leisten wollen. Menschen also, die sich dem Anspruch Gottes gegenüber sehen und sich nun abarbeiten und abmühen und abquälen, Gott gehorsam zu sein. Und sie schaffen es einfach nicht. Das Ziel aber aller dieser Kämpfe ist immer zusammenbrechen, mürbe werden vor Gott, überzeugt von seiner eigenen Ohnmacht gegenüber der Sünde, von der Ohnmacht, das Volk zu retten oder Gott wieder zur Geltung zu bringen, damit man lerne, nichts mehr von sich, alles von Gottes Gnade zu erwarten. Das ist der Weg unter dem Gesetz, der in den inneren geistlichen Zerbruch hineinführt, so dass man nichts mehr hat, nichts mehr geltend machen kann vor Gott, keine Kraft mehr hat in sich selbst, sondern sagt, alles, Herr Jesus, bist du. Gottes Geist, und jetzt kommt ein sehr, sehr interessanter und wichtiger Satz. Gottes Geist nimmt seinen Weg über die Trümmer menschlichen Ringens. Noch einmal. Gottes Geist nimmt seinen Weg über die Trümmer menschlichen Ringens. Deshalb musst du und ich, deshalb müssen wir beide erst mit unserem Latein am Ende sein. Damit Gott dann seine Herrlichkeit in Christus offenbaren kann. Und genau das geschieht hier bei Elia. Gott führt ihn weiter. Er führt ihn zum Berg Horeb. Dort offenbart sich Gott im Wind, im Feuer, im Erdbeben. Und doch war er nicht darin. Das ist nicht das Wesen Gottes. Das ist Gesetz. Das ist letztlich der Donner vom Sinai. Sondern Gott war in diesem stillen, sanften Sausen, wie es hier heißt. Darin offenbarte sich Gott ein Bild für die Gnade Gottes, letztlich für die Gnade Gottes in Christus, unserem Herrn Jesus Christus, unserem Erlöser. Und da geht es nicht mehr um das Eifern des Elia. Zweimal sagt er zu Gott, ich habe geeifert, ich habe geeifert, geeifert um die Sache Gottes. Aber Elia, es geht nicht um dein Eifern, sondern es geht darum, dass Gott selbst in aller Stille sein Werk tut an den Seelen der Einzelnen. Darum geht es. Wenn Elia hier unter dem Wacholderstrauch, unter dem Ginsterstrauch sagt, ich bin nicht besser als meine Väter, ja, war er denn jemals der Meinung, dass er tatsächlich besser sei als seine Väter, die ebenfalls unter Gesetz diesen Weg gegangen sind, zumindest die meisten, in dem Gesetzesbund zu Schanden geworden sind? Ist Elia denn besser? Geht es überhaupt noch um Elia? Geht es um dich und geht es um mich? Sind wir nicht mit Christus gestorben? Geht es nicht um das, was Gott zu tun vermag, was er getan hat und was er tut durch die Kraftwirkung seines Heiligen Geistes? Darum geht es doch. Also, da wo wir am Ende sind, da kann Gott anfangen. Und wir sehen dann später, wie Elia auf dem Berg der Verklärung zusammen mit Mose mit dem Herrn Jesus im Gespräch ist, worüber denn? Worüber? Und da haben wir den neuen Bund, da haben wir den Gnadenbund, da haben wir lauter Gnade und Barmherzigkeit. Worüber? über den Ausgang, den der Herr Jesus dann nehmen würde am Kreuz auf Golgatha. Das ist Gnade. Ja? Da geht es nicht mehr um den Druck des Gesetzes, sondern da geht es um etwas, was bereits vollbracht ist. Und da darf ich mich im Glauben einschließen lassen. Da darf ich immer wieder zur Ruhe kommen. Da darf ich von meinen geistlichen Depressionen frei werden, getrost und zuversichtlich sein. Darum kann der Apostel Paulus sagen im 2. Korintherbrief, weil wir ein solches Amt empfangen haben. Was für ein Amt? Besser Dienst. Welchen Dienst? Den Dienst der Gnade. Nicht des Gesetzes, den Dienst der Gnade. Werden wir nicht müde. Weil wir Barmherzigkeit empfangen haben, weil wir täglich aus der Gnade Jesu leben. Darum dürfen wir auch Zeiten, die schwierig sind, notvolle Zeiten überwinden. Und so lasst uns sehen, dass wir auf der einen Seite vielleicht eine leibliche, eine nervliche Erholungsphase nötig haben. Lasst uns aber auch die andere Seite sehen, die hier deutlich wird bei Elia, dass wir frei werden dürfen von unseren geistlichen Erschöpfungszuständen, von den geistlichen Depressionen, die ihren Grund in Verzagtheit und in einem Mangel von Gnadenverständnis haben. Hier hilft das Wort Gottes. Bei geistlichen Depressionen hilft das Wort Gottes immer. Wenn man es richtig anwendet, hilft es immer. Wenn Gott uns in seine Seelsorge nimmt, wie er es getan hat hier bei seinem Propheten Elia. Amen.